Das heißt, ich lese sehr gerne Bücher, durch die es mir nicht gut geht, um danach das Gefühl zu haben, ich habe was gelernt, ohne dass es mir wirklich scheiße gehen musste.
Ja.
Ja, schon, habe ich noch nie gesagt, aber klang jetzt gar nicht so scheiße, sollte ich twittern. Und ich glaube, dadurch, dass die Fantastik so populär geworden ist, gibt es viel mehr Eskapismusmöglichkeiten in der Richtung. Und das Buch wird als Medium dann halt nicht mehr so gebraucht, in Anführungszeichen.
Wer das liest, ist doof. Der Bücherpodcast.
Hi, schön, dass ihr zuhört. Das hier ist die erste Folge Wer das liest, ist doof, einem Bücherpodcast über die Bücher, die vorne im Schaufenster liegen, auf den Bestsellerlisten stehen oder über die gerade einfach jeder redet. Ich bin Henriette Schröss und diese Folge ist magisch. Wir starten mit Fantasy und ich spreche mit der Autorin Laysa Grimm. Sie ist bekannt für Fantasy-Romane und dabei vor allem Urban Fantasy, wie die Götter von Asgard, die Helden von Midgard oder die Talos-Reihe, über die wir auch gleich sprechen. Urban Fantasy heißt, dass die Geschichten zwar quasi in unserer Welt spielen, aber es gibt trotzdem Magie und Co. Übrigens hört ihr gerade eine Pilotfolge, das heißt, ihr seid unsere Testhörerinnen und Hörer. Und wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, dann erzähle ich euch, wie ihr uns Feedback geben könnt und vielleicht gibt es den Podcast dann bald richtig. Hallo Laysa.
Hallo.
Laysa ist richtig, oder? Laysa Grimm, habe ich
Leiser,
richtig.
ja, das ist korrekt.
Ich habe den Eindruck, in erster Linie bist du Geschichtenerzählerin in verschiedenen Formen. Du bist Fantasy-Autorin, Twitch-Streamerin. Ich glaube auch YouTuberin kann man auch sagen. Da ist viel Zweitverwertung aus Twitch, aber ich würde das jetzt mal gelten lassen. Ich vermute mal, du bist zu Ende 20. Ich weiß es gar nicht so genau.
Ich bin 30.
Bist Ah, oh, okay,
Bin
gut,
30.
auch gut. Auch ist
Jahrgang
okay.
92, ja.
Du bist 30 und du veröffentlichst, ich glaube, hauptsächlich im Knauer Verlag. Ich weiß nicht, ob du noch andere Verlage hast, aber das sind so die, wo die Bände, für die ich dich kenne, erschienen sind. Zum Beispiel die Talos-Reihe oder Hinter den Spiegeln so kalt, über die es auch beide heute gehen wird oder alle, naja, das eine ist ja eine Trilogie bald. Aber die Hörerinnen und Hörer könnten auch die Götter von Asgard oder die Helden von Midgard von dir kennen. Und es gibt sogar einen Comic, an dem du beteiligt warst, der aus einem Pen and Paper entstanden ist, das auf Twitch gestreamt worden ist, richtig?
Richtig.
Richtig. Also ja, wie gesagt, wir könnten heute wirklich über alles Mögliche reden, aber wir gehen das heute der Reihe nach an. Oder habe ich was Wichtiges vergessen?
Ja, ich habe vorher als Lektorin gearbeitet, tatsächlich.
Lange?
Also ich 2 Jahre festangestellt und dann noch jetzt lange auch freiberuflich, aber seit letztem Jahr nicht mehr. Seit letztem Jahr lebe ich vollumfänglich vom Schreiben, aber ich habe mich eigentlich als Lektorin selbstständig gemacht.
Aber fühlst dich wohler in der Autorinnenposition?
Ich mag beides sehr gerne, aber wenn ich mich entscheiden müsste, was man zeittechnisch nun einmal irgendwann muss, dann ist es das Schreiben, ja. Aber Lektorat hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da war ich auch in der Fantastik unterwegs und durfte einige sehr, sehr tolle Projekte betreuen.
Ist bestimmt auch eine gute Schule, stelle ich mir vor, wenn man mal so rumgeht, vom Lektorat zum Selbstschreiben.
Eher andersrum. Es war eine gute Schule fürs Lektorieren, geschrieben zu haben, weil ich schon das Gefühl hatte, ich hatte ein gutes Gespür dafür, wie man Kritik am Text anbringt. Ich glaube, wenn man
Ah.
selbst schreibt, dann ist man dafür ein bisschen feinfühliger, als wenn man das noch nie erlebt hat, dass jemand den eigenen Text komplett zerreißt.
Oh Gott, hoffentlich passiert dir das nicht so oft, dass dir jemand den eigenen Text komplett zerreißt.
Ach doch, regelmäßig.
Ja, wirklich?
Ja,
Oh,
schon.
okay.
Das nennt sich Lektorat. Das ist
Das ist
gut.
dann so. Okay, ich weiß es nicht. Ich habe weder selbst lektoriert noch selbst geschrieben. Lass uns über Hinter den Spiegeln so kalt sprechen. Hinter den Spiegeln so kalt ist 2022 erschienen von dir. Ist, so wie ich das einordnen kann, ein bisschen anderes Buch, als was du sonst schreibst. Ich würde jetzt einfach mal den Klappentext vorlesen und dann schauen wir mal, ob wir einen Weg finden, darüber zu sprechen.
Ansonsten kann ich auch es aus dem Regal hinter mir ziehen und vorlesen.
Dann, hey, lies doch mal vor. Also, Klappe, Leinen los.
In den Spiegeln lauert der Tod. Finja stürzt in ein tiefes Loch, als ihre geliebte Tochter Hanna spurlos verschwindet. Der einzige Hinweis auf Hannas Verbleib ist eine Spur aus Eis im Badezimmer, aber diese Spur verläuft sich ins Leere. In ihrer Verzweiflung sucht Finja schließlich Hilfe bei einer angeblichen Hexe und stößt auf Ungeheuerliches. Schneetreiben und Schreie wirbeln durch ihre Erinnerungen und ein fremdes Gesicht, das ihr seltsam vertraut erscheint. Die Antworten auf Finjas Fragen warten hinter den Spiegeln in einem Reich aus Eis und Schnee. Aber will sie die Wahrheit wirklich wissen?
Das ist echt. Also dieses Buch ist schon ein bisschen gemein zu besprechen, ne? Also es ist
Es ist unglaublich schwer, spoilerfrei darüber zu reden. Immer wenn ich Luft holen will, zum Erklären, worum es geht, oder wenn ich jemandem davon erzählen will, denke ich, nee, Moment, so doch nicht. Hast du eine Lösung gefunden?
Nein. Es war auch sehr, sehr schwer, irgendwie Marketing für dieses Buch zu machen. Und eigentlich mag ich Marketing total gerne. Aber für dieses spezielle Buch war es eine große Herausforderung, weil es ein sehr ernstes Thema behandelt. Auf eine sehr spezielle Art und Weise, die voraussetzt, dass man nicht weiß, um welches Thema es geht. Aber gerade deswegen mag ich dieses Buch persönlich sehr gerne, weil genau das der Clou an der Sache irgendwie ist, dass man gemeinsam mit der Protagonistin eiskalt erwischt wird.
Ja, eiskalt. See what you did there.
Ja, aha.
Es ist auch, also ich habe das um Weihnachten rumgelesen. Hiermit kann ich schon mal sagen, es ist definitiv kein Weihnachtsbuch. Und ich bin kein Maßstab, was gruselige Genres angeht, weil ich mich wirklich vor allem grusele. Aber ich würde sagen, dass das ein Buch ist, wo auch Menschen mit normaler Gruseltoleranz sich mitschauern. Es startet in unserer normalen Welt und driftet ab in die Welt hinter den Spiegeln. Ich denke da als allererstes an Narnia, der Kleiderschrank, durch den die Kinder durchgehen und sind dann auf der anderen Seite in dieser Winterwelt, wo auch die Eiskönigin drin vorkommt, die vielleicht auch was mit diesem Buch zu tun hat. Und ich hatte gar keine Ahnung, worauf ich mich einlasse und habe so gedacht, so okay, ich lerne jetzt Liza Grimm mal kennen. Das war super, super spannend. Und das, was ich aber besonders toll fand, wie subtil du ganz kleine Hinweise eingebaut hast. Einfach nur auf die Weise, wie bestimmte Figuren und nicht nur diese eine Figur, sondern auch andere Figuren, ist das schwer, Dinge so formulieren, wo... Ich glaube, wenn man es ein zweites Mal liest, sieht man überall noch mehr Hinweise. Aber auch beim ersten Mal habe ich gedacht, oh wow, also die Person, der würde ich jetzt wirklich nicht über den Weg trauen. Das ist echt hart. Und dann kommt der Plot-Twist.
Ja, es freut mich sehr, dass du das so empfunden hast. Es ist natürlich auch so, dass ich nicht wollte, dass der Plot-Twist in Anführungszeichen so ein krasser Schocker ist, ne? Also es ist ein sehr sensibles Thema und ich mag es nicht, wenn sensible Themen irgendwie als Schock-Plot-Twist genommen werden. So, das war, in dem Fall war es zwar so, aber eben, weil ich damit ja etwas Bestimmtes zeigen wollte. Es ist echt schwer, ohne das zu spoilern. Mhm. Ne? Aber ich habe auch ein sehr ausführliches Nachwort geschrieben und ich glaube, das beschreibt es. Ja. Schon ganz gut.
Im Nachwort schreibst du ja auch ein paar Triggerwarnungen. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil dann, also es ist gleichzeitig auch Spoiler. Also man muss wirklich sich überlegen, wie man damit umgeht. Ich habe auch meiner Redakteurskollegin Anja, ich habe sie auch gewarnt, weil sie eine kleine Tochter hat. Da habe ich gedacht, okay. Und ich glaube, das ist sowas, das spoilert man, glaube ich, nicht so viel. Ich meine, es steht ja auch im Klappentext. Aber wenn man Probleme damit hat, was zu lesen über verschwundene Kinder, dann... Ja, ich weiß es nicht. Dann sollte man sich wirklich überlegen, in was für einer Stimmung man dieses Buch lesen möchte und ob man dabei allein sein möchte oder was für eine Tageszeit das sein sollte. Und ja, es ist offensichtlich ein sehr sensibles Thema und ich weiß auch nicht, wie weit ich da nachbohren will und was du erzählen möchtest. Aber warum hast du dich für dieses Thema entschieden?
Ich bin seit sehr vielen Jahren in der Jugendarbeit tätig. Privat quasi. Also so, ich habe ein Offline-Leben. Das verwundert oft viele Menschen, weil ich sehr viel online bin. Ich bin aber in der Jugendarbeit tätig als Jugendbetreuerin. Mittlerweile seit 14 Jahren und habe da leider schon sehr unschöne Erfahrungen gesammelt. Und dementsprechend war es mir dann ein Anliegen, darüber zu schreiben.
Ich glaube, ich kann gefahrfrei sagen, dass die Eiskönigin vorkommt.
Ja, steht ja auch drauf. Eine düstere Neuinterpretation.
Warum hast du dir die Geschichte der Eiskönigin dafür ausgesucht?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Das hat sich so nahtlos zusammengefügt irgendwie. Ich weiß es nicht. Gar keine Ahnung. Manchmal macht mein Gehirn Dinge und zieht Verbindungen. Und in dem Fall war das auch so. Ich dachte, irgendwie hat das gepasst. Gerade auch mit dem Splitter im Originalmärchen. Ich glaube, das war schon so eine Sache, wo ich dachte, das passt sehr gut.
Man kann es wohl irgendwie in Richtung Fantasy stecken, aber man sollte jetzt nicht erwarten, Ritter mit Schwert und Elfenkönigin und sowas. Es ist definitiv nicht für Kinder. Es Leute, die Schwierigkeiten haben, über verschwundene Kinder zu lesen, die sind hiermit gewarnt. Es ist jetzt auch nicht so, dass man die ganze Zeit depressiv wird, wenn man dieses Buch liest. Das macht trotzdem
Es hat ein positives Ende.
Aha, Spoiler.
Fast. Mit den Umständen entsprechend. Ich glaube, man geht mit einem guten Gefühl aus dem Buch raus, in Anbetracht der Situation. Und ich glaube, man lernt viel bei dem Buch.
Mhm.
Das glaube ich schon. Ich glaube, man lernt unfassbar viel.
Es sensibilisiert für ein schwieriges Thema.
Ja, das nehme ich.
Schön. Cool, dann ist es eigentlich auch schon Zeit für unser erstes Spiel, das da heißt Judge a Book by its Cover. Und das läuft folgendermaßen ab. Ich weiß auch nicht, was jetzt kommt. Wir kriegen ein Buchcover mit Titel drauf und Namen und allem und müssen anhand dieses Buchcovers herumrätseln, worum es wohl geht und was da wohl drin passiert. Und wir können noch wild rumspinnen, was passiert. Am Ende haben wir vielleicht selbst einen Roman geschrieben, wer weiß. Und wir kriegen ab einem bestimmten Punkt, wenn es uns hilft, den ersten Satz und können dann mit damit basteln. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit. Ich beschreibe, ja.
Ja.
Wir haben ein in Grün- und Blautönen gehaltenes Cover mit gelber Schrift und der Titel lautet Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut. Neue schreckliche Einzelheiten aus dem Leben eines Mannes von mittlerer Statur. Darauf zu sehen ist ein Bett und eine Katze, die sich darauf regelt.
Wow, wo kommt dieses Buch her? Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut. Also ich vermute, dass es sich um kurze Episoden handelt aus diesem Leben. Kurzgeschichten-Style, aber irgendwie hängen sie alle miteinander zusammen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so ein bisschen was Känguru-Chroniken-haftes hat.
Ja, ich finde schön, wie unschuldig du denkst.
Okay, ja.
Eine Katze regelt sich auf einem Bett und da steht, ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut. Also, was soll ich dazu jetzt? Muss ich es ausformulieren? Bitte zwingt mich nicht dazu. Ich stimme dem allen zu und ich glaube, das hat aber auch schon noch so einen ehrlichen sexuellen Touch. Weißt du, so ein bisschen die Entzauberung des Sexdrucks, der auf Männern in der Gesellschaft liegt, was Leistungsfähigkeit angeht.
Oh, wow. So weit gehst du. Also ich
ja, komm, da ist eine Katze, die regelt sich auf einem Bett. Das ist ganz klar sozialkritisch. Neue schreckliche Einzelheiten aus dem Leben eines Mannes von mittlerer Statur. Und
okay,
da wird es dann halt auch schon wieder körperlich.
Okay, ich glaube, er ist nicht nur mittlerer Statur, sondern er ist insgesamt sehr mittelmäßig. Er ist auch mittelalt.
Mhm.
Ich glaube, er lebt in der Stadt.
So ein Berliner ist dort, ja.
Er ist einsam, er lebt allein. Er hat auf jeden Fall einen schrägen besten Freund oder eine schräge beste Freundin und mit dieser Person.
Mitbewohner.
Oh, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass er zum Schluss doch die Liebe findet. Und das endet dann damit, dass es sich langsam intim anbahnt bei ihm im Zimmer. Und zum Schluss, und dann sagt er aber Moment. Und dann lässt er die Katze aus dem Zimmer raus und macht die Tür zu. Und dann ist es vorbei.
Ich glaube nicht, dass das so endet. Ich glaube, das endet auf einer sehr negativen Note.
Mhm.
Wobei, nee, vielleicht nicht negative Note, aber ich glaube, das endet so nach dem Motto, man muss sich erst selbst lieben, bevor man geliebt werden kann, weißt du?
Oh, so deep?
Ich glaube, so ein Buch ist das.
Aha.
Ja, ja.
Aha. Wir brauchen noch einen ersten Satz.
Bin mir sehr sicher, dass der erste Satz irgendetwas, vielleicht geht es auch darum, dass er nicht pinkeln kann, wenn er auf der Toilette ist, wenn die Katze zuguckt.
Also, der Satz ist, als Kind bin ich nach dem Baden gern in der leeren Badewanne hin und her gerutscht. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Weirdo.
Es geht auf jeden Fall um Körperlichkeiten, sei es auf der Toilette oder im Bett. Aber es ist ein körperliches Buch.
Vielleicht ist es das Feuchtgebiete für Männer und wir haben es noch nicht mitgekriegt. Okay, ein städtischer, mittelmäßiger Typ, auf Suche nach der Liebe oder was auch immer körperlich. Irgendwie unangenehm, aber auch ein bisschen witzig. Wir mögen alle Katzen und das vielleicht endet es auch gar nicht in der Liebe.
Ja, der Titel dieses schmalen Büchleins klingt ja fast unanständig, aber das täuscht. Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut, ist eine Sammlung von kurzen Alltagsgeschichten, voll mit Problemen, die in einer Paarbeziehung oder auch in einer Familie mit zwei Kindern ebenso auftauchen können. Im Mittelpunkt steht Stefan Schwarz selbst, Familienvater, Durchschnittsmann, etwas hypochondrisch veranlagt vielleicht, ein bisschen ungeschickt auch. Zum Beispiel, wenn er die SMS mit »Erwarte dich auf dem Maträtzchen, mein Schätzchen« statt an seine Frau, an eine Kollegin schickt. Ja, und die Katze, kurz noch, die Katze aus dem Titel, die gehört auch zur Familie, ist eine Ossi-Katze, die bevorzugt auf dem ungemachten Bett herumliegt und jammert, was dann natürlich anderen Aktivitäten, die in diesem Bett so möglich wären, grundsätzlich im Wege steht.
Es ist so ein Buch, ich würde es jetzt, glaube ich, tatsächlich einem städtischen guten Kumpel, der auch mal über sich selbst lachen kann, schenken. Judge a book by its cover. Von den Katzen zu den Hexen. Ich finde eigentlich so eine schwarze Katze, die einem vom Bett aus anfunkelt, ist gar nicht so schlecht für das nächste Buch, über das wir sprechen wollen, beziehungsweise Bücher. Ich starte mal mit dem Klappentext von Talos 1 für alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht kennen. Eine skeptische Studentin, die plötzlich einem echten Geist gegenübersteht. Ein begabter Tarotleger, der sich vor der Zukunft fürchtet. Eine junge Hexe, die ihre Begabung verflucht. Ein stolzer Wasserhexer, der die Wahrheit sucht. Sie alle haben einen Herzenswunsch. Und als das sagenumwobene Artefakt Talos auftaucht, scheint die Erfüllung ihrer größten Träume zum Greifen nah. Aber ein so mächtiger Gegenstand ruft auch böse Mächte auf den Plan. Und je näher sie Talos kommen, desto dunkler werden die Geheimnisse, die das Artefakt enthüllt. Ein Magiekonzept, das ebenso unwiderstehlich ist wie der Zirkel junger Magier. Lassen Sie sich von den Hexen von Edinburgh verzaubern. Das ist
sehr
der
schön.
Klappentext, Talos Band 1. Ich starte mal super egoistisch mit meinem Erfahrungsbericht. Ich hatte über Weihnachten die absolute Liza Grimm, den absoluten Crashkurs. Ich habe angefangen mit Hinter den Spiegeln so kalt. Dann dachte ich, wie sollen wir denn darüber reden, ohne das zu spoilern? Und außerdem habe ich mir gleich von eurer Presseabteilung auch noch Talos 1 zuschicken lassen. Habe ich mit Talos 1 gestartet, passt viel besser zu Weihnachten, das dann leider schon vorbei war. Und habe direkt Talos 2 mir noch selbst gekauft, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Ich hatte bei Talos sofort das Gefühl, und das meine ich wirklich total positiv, ich hatte das Gefühl, in einer einigermaßen vertrauten Fantasy-Welt zu sein. Also es war einfach von vornherein für mich klar, dass sich hier eine Welt öffnen wird mit typischen Genre-Elementen, die ich auch von woanders oder so ähnlich oder so kenne. Ein bisschen Harry Potterig, magisch, es riecht nach Abenteuer, es kommt ein altes, mysteriöses Antiquariat vor und die Hauptfigur Erin schlittert in was rein, was sie nie für möglich gehalten hätte. Und dann auch noch in Edinburgh, was einfach die perfekte Stadt für sowas ist. Das jetzt erstmal so als Grundsetting. Und dann geht's aber los. Und ich war überrascht, wie gruselig schon wieder. Ich glaube, ich bin immer überrascht, wenn Sachen gruselig sind, weil ich rechne damit einfach nie. Also wie gruselig und fies das dann mitunter auch wird. Und was ich auch spannend fand, ist, die Unterwelt ist bei Talos kein magisches Paradies. Also es ist eben kein Hogwarts, wo man erstmal, wenn man noch nichts von Voldemort und Trollen weiß, wo man erstmal so denkt, oh, wow, ist das so toll und ist das so warm. Sondern es ist krass hierarchisch, politisch, düster, streng, durchreglementiert und jetzt, ja, so schön ist es eigentlich gar nicht. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum, Liza Grimm?
Warum was?
Warum hast du dich dafür entschieden, eine so streng reglementierte, magische Welt daraus zu machen? Weil das normalerweise ja gerne mal der Sehnsuchtsort ist, den man so hat.
Ja, ich glaube, ich bin generell nicht so gut darin, Sehnsuchtsorte zu schreiben. Also ich mag es einfach sehr, sehr düster. Ich bin eine sehr große Freundin davon, Stellvertretererfahrungen bei Büchern zu sammeln. Das heißt, ich lese sehr gerne Bücher, durch die es mir nicht gut geht, um danach das Gefühl zu haben, ich habe was gelernt, ohne dass es mir wirklich scheiße gehen musste. Ne? Also ich bin durch das tiefe Tal gewandert, ohne wirklich durchwandern zu müssen und habe dadurch viel gelernt. So, das mag ich bei Büchern sehr, sehr gerne. Und ich glaube, deswegen neige ich auch sehr stark dazu, das selbst zu schreiben. Dass ich wirklich Geschichten schreibe, die nicht immer angenehm sind, die eben nicht so sind, so, oh, es ist ein Nachhausekommen. Aber Bücher, wo man schon das Gefühl hat, da habe ich jetzt was erlebt, da habe ich jetzt was mitgenommen. Und bei Talos war es ja sehr krass für mich, die Kernfrage, wie viel wäre ich bereit zu opfern, um meinen Herzenswunsch zu erfüllen. Das ist so das Kernthema von Talos und Freundschaften, beziehungsweise Liebe in allen Facetten, sage ich immer so schön. Romantische Liebe spielt ja nicht so die große Rolle, aber die zwischenmenschlichen, hexischen Beziehungen eben sehr. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man sich wohlfühlen kann bei Talos. Ich glaube, man kann sich mit den Charakteren wohlfühlen, aber ich glaube, man kann sich nicht mit der Welt wohlfühlen. Und das ist für mich auch vollkommen okay.
Nochmal für die Leute, die es nicht gelesen haben, dieser Talus, das kam auch im Klappentext kurz vor, aber vorsichtshalber nochmal, Talus ist dieser Würfel und wenn man den würfelt, dann wird ein Herzenswunsch erfüllt. Und darum dreht sich das, logischerweise, die Reihe heißt so.
Genau, alle wollen diesen Würfel haben.
Alle
wollen den Würfel haben.
Ich glaube, als Leserin kann man sich gar nicht so sehr damit beschäftigen wie du, weil du musstest es ja erst schaffen und schreiben. Was hast du denn da dabei für dich gelernt? Gibt es da was Großes oder viele kleine Sachen?
Dass es nichts bringt, dem einen großen Herzenswunsch hinterher zu jagen tatsächlich, sondern dass es eher die kleinen Momente sind, die glücklich machen.
Ach, das ist aber schön. Ach, aber das tatsächlich, ja.
Ja, schon, habe ich noch nie gesagt, aber klang jetzt gar nicht so scheiße. Sollte ich twittern? Sollte ich?
Sofort aufschreiben. Ich schick dir einfach diesen Audioschnipsel, damit du das einbauen kannst, damit du auch weißt, wie genau du das formuliert hattest. Ja. Ich mag auch Edinburgh total gerne. Ich habe da auch viel Zeit verbracht. Und das ist die perfekte Stadt für eine magische Unterwelt. Und genau, die Hauptfigur arbeitet ja auch in diesen Dungeons, wo sie so Gruselführungen macht für Touristen. Und ich habe mich nie getraut, aber ich fand es schon cool. Ich hätte es schon gern mal gemacht. Hast du das mal gemacht?
Dieses Buch entstand aus einer persönlichen Rache heraus.
Oh.
Ich habe so eine Tour gemacht bei einer jungen Frau, wie Erin sie ist, die sichtlich Spaß darin hatte, mich und die anderen Teilnehmenden dieser Tour zu quälen mit sehr gruseligen Geschichten. Und ich hatte dann leider tatsächlich auch eine kleine Panikattacke während der Tour. Und es war nur eine kleine Panikattacke, es ging mir relativ schnell wieder gut. Und auf dem Heimweg dann zurück in die Unterkunft saß ich in dem Zug und habe mir gedacht so, weißt du, ich würde dieser Frau wirklich wünschen, dass sie mal einem echten Geist gegenübersteht. Einfach so, einfach weil sie sichtlich Spaß darin hatte, Leuten Angst einzujagen. Und dann habe ich die Szene geschrieben, in der Erin, die ja nicht mehr an Magie glaubt, die den Glauben an Magie in ihrer Kindheit hatte und dann verloren hat, einem echten Geist gegenübersteht. Und das war eine der ersten Szenen, die ich geschrieben habe. Und das war persönliche Rache. Ganz ehrlich, liebe Grüße an dieser Stelle, an diese Frau, deren Namen ich vergessen habe. Aber das war eine persönliche Sache. Das war eine höchstpersönliche Sache.
Ich kann das so verstehen. Ich kann das so nachvollziehen. Dabei ist das eigentlich, wenn man es so im Nachhinein, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber du stehst dann halt in diesen Katakomben.
Auch diese Geistertour war nicht so schlimm, obwohl ich dann eine Panikattacke bekommen habe. Aber dann habe ich mich eben auch eingelesen, mit welchen Mitteln auf Gruseltouren Leuten Angst gemacht wird, was es da auch für verschiedene Tourguides-Typen gibt. Ne? Also, ja, das ist super spannend. Es gibt halt einerseits die Leute, die das sehr nüchtern machen und viel über Erzählungen gehen und sehr viele Details erzählen. So, ja, da hinten steht ein Mann, der hat so einen Hut auf mit einer Krempe und einem Mantel und beschreiben es halt sehr detailliert, damit die eigene Fantasie quasi mit einem durchdreht. Aber dann gibt es auch die Tourguides, und so eine hatte ich nämlich, die am Anfang sehr abgebrüht tut und dann passieren Dinge. Ne?
Nein.
Und sie tut so, als wäre sie selbst davon überrascht. Und sie hat sich halt zuvor als sehr kompetent quasi etabliert. So, dass ihre vermeintlich bröckelnde Zuversicht, diese Angst, die dann da durchkommt, dann auf die gesamte Gruppe überschwappt. Weil man denkt sich ja, die ist ja der Tourguide, die muss das ja wissen.
Mhm. Oh Gott.
Das hat die mit uns gemacht, das war richtig gemein.
Das ist richtig, sehr erfolgreich.
Also richtig
auch.
Gut.
Ja, ja, das muss man leider Ehre, wem Ehre gebührt. Ich meine, du hattest Angst, offensichtlich.
Ich hatte Angst.
Aber tatsächlich passt das voll gut zu was, ich habe neulich im Internet, ich weiß gar nicht wie, das Internet eben, ne, mich da so rumgetrieben und ich schreibe selbst gar nicht und nix, aber ich bin auf Foren gestoßen, wo es darum geht, wie man eine glaubhafte und in sich logische Magie entwickelt. Damit eben nicht alle Probleme mit einem Zauberspruch gelöst werden können, weil dann bleibt ja nicht mehr viel Story übrig. So. Stichwort ist ja auch so ein bisschen Herr der Ringe, wieso fliegen die nicht einfach zum Schicksalsberg und werfen den Ring rein. Ich habe die jetzt nicht gelesen, weil ich habe da jetzt, also jetzt brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Alltag, aber du ja eigentlich. Und kennst du solche Regeln? Nutzt du die? Wie gehst du daran, wenn es darum geht, eine magische Welt zu bauen?
Also bei Talos bin ich da sehr intensiv rangegangen, weil dadurch, dass ich eben eine Welt schaffen wollte, in der die verschiedenen Hexenzirkel nicht so gut miteinander umgehen, brauchte ich eine ganz klare Regel, warum die sich nicht einfach gegenseitig umbringen die ganze Zeit.
Und
ne?
Mit Hexenzirkel, kurz für den Kontext, meinst du, es gibt die Tarotleger zum Beispiel, die arbeiten dann nur mit Tarotkarten und die machen nur das. Und dann gibt es noch genau. die Kräuter oder so, verschiedene einfach, ja.
Es gibt verschiedene Hexenzirkel, es gibt die vier Elemente, es gibt den Runenzirkel, den Kräuterzirkel, den Gebräuzirkel, den Tarotzirkel. Die, ich glaube, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, die können nur auf eine bestimmte Art der Magie zugreifen. Und natürlich beginnt man sich dann so zu fragen, warum der Feuerzirkel nicht einfach sämtlichen anderen Zirkeln mit Hausbrand droht, um die irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und dementsprechend habe ich mir was relativ Simples überlegt. Nämlich, wenn man jemand anderem mit seiner Magie schadet, wird man von einer ziemlich fiesen Krankheit befallen, die sehr schnell sehr tödlich ist. So. Was ziemlich lustig dann war, als dann die Pandemie ausbrach und ich gerade Teil 2 schrieb und mir dachte, eigentlich möchte ich gerade überhaupt nichts über Seuchen schreiben, aber eine andere Geschichte. Das war schon so ein Moment, wo ich bewusst eine Regel in die Welt gebracht habe oder auch zu sagen, man hat nur bestimmt Zugriff auf einen Aspekt der Magie, um eben gewisse Plot-Elemente überhaupt möglich zu machen. Weil sonst, wie du sagst, wenn Tarotkarten irgendwie die komplette Zukunft sagen können, warum sollte man dann nicht einfach zum nächsten Tarotleger gehen und fragen, okay, was muss ich machen, um Talus zu finden beispielsweise. Da musste ich mir schon sehr, sehr viel ausdenken, damit einfach der Plot funktioniert. Weil Magie eben in sich sehr mächtig ist, wenn man sie nicht reguliert.
Ist das ein Handwerk?
Es ist viel Recherche, denke ich. Also und in dem Sinne dann schon ein Handwerk. Also das kann man schon lernen, weil man auch Plotstrukturen lernen kann und dann gucken kann, so, okay, was brauche ich denn, damit dieser Plot überhaupt funktioniert? Mhm. Was brauche ich denn, damit diese Figur in sich schlüssig ist? Wie gesagt, wenn eine Figur irgendwie einen totalen Hass auf eine andere Figur schiebt, warum geht sie dann nicht irgendwie hin und schießt einen Feuerball auf sie? Mhm. Dafür brauche ich einen Grund. Dafür brauche ich in der Welt Regeln, die nicht sind, ja, die Figur ist halt doch nicht so böse, aber sie hasst sie wirklich, wirklich dolle und will sie deshalb auf andere Art und Weise umbringen. Halt nur nicht mit dem Feuerball. Also da braucht man dann schon eine Erklärung, die in der Welt schlüssig ist.
Ich kann mir echt vorstellen, dass es wirklich sehr gefährlich sein kann, wenn man sich eine magische Welt ausdenkt und dass man sich verzettelt und dass man wirklich enorm drauf achten muss. Und weiß ich nicht, du hast bestimmt auch so ein Ordnungssystem oder so. Ich vermute, dass man da eine besondere Struktur braucht, um sich eben nicht zu verzetteln. Und vielleicht ist das ja bei Büchern, die eben diesen Magie-Aspekt haben, nicht so schlimm.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke, es ist einfach ein weiterer Aspekt, auch wenn ich in einer Welt schreibe, die unserer sehr ähnlich scheint, lege ich da ja auch Ordnungen fest. Ne? Mhm. Und wenn es nur ist, ich schreibe einen Liebesroman an einem College und etabliere Figuren, die nicht real sind, auch dann lege ich ja irgendwie eine Ordnung fest zwischen den Figuren, den Stundenplan und so weiter. Also ich glaube, Weltenbau ist schon sehr, sehr allgemein gültig und Genre unabhängig. Mhm. Die Frage ist einfach, wie magieversiert bin ich? Aber dafür könnte ich zum Beispiel nicht über irgendwelche Colleges in den USA schreiben, weil ich keine Ahnung habe, wie das System da funktioniert. Da wäre ich komplett überfordert.
Hast du, was Fantasy oder Fantastik angeht, ein großes Vorbild?
Ja, schon. Zwei.
Du bist ja ganz rot.
Ja. Es gibt zwei Schreibende, die ich sehr, sehr bewundere. Das eine ist Neil Gaiman.
Oh, ich liebe Neil Gaiman. Er ist mein absoluter Gott. Er ist so toll.
Exakt.
Alles ja. Ich habe Theaterkarten für Oxford für Ocean at the End of the Lane im Sommer.
Oh mein Gott.
Mega geil. Ist auch gar nicht so teuer. Komm mit.
Ich bin so nah. Ja, ja. Schick mir alles.
20.
Ja.
Juni. Kostet nur 20 Euro die Karte. Und ich habe gedacht, hey, dann gucke ich mir Oxford an.
Der ist einfach großartig. Die Liebe begann unwissentlich meinerseits in der Kindheit mit Coraline. Mhm.
Das ist die mit den,
sehr viel
die Puppe,
mit den Knopfaugen.
Die Puppe mit den Knopfaugen. Oh, das ist so gruselig.
Mit der anderen Familie, mit der anderen Mutter und so. Wo mir erst sehr spät aufgefallen ist, beziehungsweise mir erst sehr spät klar wurde, dass es von Neil Gaiman ist. Ich habe den Film eben als Kind gesehen und fand ihn gut. Und traf später wieder auf Neil Gaiman und war dann so, ach, guck mal, das hat er gemacht und das hat er gemacht und das hat er gemacht.
An dieser Stelle eine kleine Fußnote. Die Chancen stehen gut, dass ihr Neil Gaiman kennt, obwohl ihr gar nicht wisst, dass ihr ihn kennt. Er ist ein britischer Autor und schreibt Romane, Comics und Drehbücher und alles in Richtung Fantasy bzw. sogar Urban Fantasy. Zum Beispiel steckt er hinter The Sandman. Das war ursprünglich ein Comic, ist aber 2022 bei Netflix als Serie erschienen. Und Coraline ist ein Buch von ihm, das 2009 mit Stop-Motion-Technik verfilmt wurde. Das ist das mit den angenähten Knopfaugen, falls ihr da genauso traumatisiert seid wie ich. Und Good Omens, ein gutes Omen, ist ein sehr, sehr witziger Roman von 1990, den er mit Terry Pratchett zusammengeschrieben hat. Das gibt's auch als Serie bei Prime Video. Neil Gaiman lässt sich offenbar gut verfilmen.
Die andere ist Cornelia Funke, die mich damals mit Tintenherz sehr in die Welt der Bücher gebracht hat.
Habe ich tatsächlich letztes Jahr erst kennengelernt, weil ich in Venedig war. Und das ist Herr der Diebe, was in Venedig spielt. Genau. Und ich weiß gar nicht, warum Cornelia Funke an mir vorbeigegangen ist, aber ich hatte das Gefühl, ich muss da was nachholen. Und da habe ich auch gedacht, boah, das hätte ich als Teenie oder als Kind, hätte ich, glaube ich, alles sofort verschlungen von ihr.
Ja. Und zuletzt habe ich von ihr gelesen im Labyrinth des oder das Labyrinth des Faun, also quasi die literarische Fassung von Pans Labyrinth, dem Film von Del Toro.
Oh Gott, ja.
Großartiges Buch.
Ein gruseligste Film.
Großartig. Auch ein großartiger Film.
Buch kann ich wahrscheinlich besser als Film in dem Fall.
Ich mag einfach, wie Cornelia Funke mit der Sprache spielt, und ich glaube, das ist etwas, was dann auch mein Germanistinnenherz anspricht. Ich habe ja Germanistik studiert. Und es ist einfach etwas anderes, wenn man Originalsprache nochmal liest. Es gibt sehr gute Übersetzungen von Neil Gaiman und so weiter, aber wirklich was Originaldeutsches zu lesen, hat nochmal eine andere Sprachmelodie ganz oft.
Mhm.
Und da mag ich Cornelia Funke sehr, sehr gerne.
Wir machen jetzt weiter mit einem Spiel. Und zwar Fuck, Marry, Kill. Oder verkehren, vermählen, vernichten. Wir haben uns mal an einer deutschen Übersetzung probiert.
Ja, ist mein Spiel.
Verkehren, vermählen, vernichten. Ein Gast, drei Bücher, drei Szenarien. Welches Buch muss mit auf eine einsame Insel? Welches darf der Hund fressen? Und welches liegt immer auf dem Nachttisch? Wer bei diesem Spiel mitspielt, hat die Qual der Wahl. Ich habe also drei Fragen. Welches Buch nimmst du mit in deinen Rapunzelturm, wo du jahrelang festsitzt? Welches Buch würdest du in deinem mysteriösen Antiquariat so hinlegen, dass es die schüchterne Kundin wie zufällig entdeckt? Und welches Buch wirfst du ins Feuer des Schicksalsbergs in Mordor? Also der Rapunzelturm, das Antiquariat und Mordor. Und die Bücher, die ich mitgebracht habe, von denen ich weiß oder hoffe, dass du sie kennst, sind die Chroniken von Narnia, Momo von Michael Ende und die Märchen der Gebrüder Grimm.
Okay, das ist easy.
Das ist easy, erzähl.
Das ist easy tatsächlich. Also ich würde die Märchen mit in den Turm nehmen, weil Märchen mich sehr inspirieren und ich quasi dann mich mit einem Märchen stundenlang beschäftigen könnte. So, ich lese ein Märchen und denke mir zig Stunden was selbst dazu aus. Momo kommt ins Antiquariat, weil das eine Geschichte ist, die wirklich jedes Kind gelesen haben sollte und dann nochmal jeder Mensch als Erwachsener. So, also bitte dieses Buch zweimal lesen.
Okay.
Und Narnia kommt aufgrund der christlichen Propaganda sofort ungesehen in den Schicksalsberg hinein.
Krass. Aber hast du gelesen, ne? Kennst du?
Habe ich gelesen, ja.
Ach was, witzig. Ich habe gedacht, jetzt habe ich hier drei Bücher, die du bestimmt alle voll magst. Was machen wir denn jetzt?
Ich mag Narnia. Mhm. Ich mag Narnia sehr gerne. Aber das ändert nichts daran.
Aber ja, spannend. Also kurz nur so ein halber Satz zu Narnia. Das sind die Bücher von C.S. Lewis. Mehrere Bände in den 50er Jahren erschienen. Und am bekanntesten, das hatten wir vorhin schon, ist dieses Bild von dem Kleiderschrank, durch den ein paar Kinder gehen. Auf der anderen Seite landen sie in einer anderen Welt. Und da kommt auch die Eiskönigin vor. Wer aber auch vorkommt, ist so dieser große Oberlöwe Aslan. Und der hat schon sehr, sehr göttliche Züge einfach. Und das fällt einfach, also das ist einfach in your face. Das ist so offensichtlich, dass man gar nicht weggucken kann.
Ja, es ist schwer zu übersehen.
Ja. Ich finde es noch, also ich bin auch nicht christlich oder so, ich finde es noch ertragbar und so, aber ein Buch muss ja ins
genau,
Feuer.
Ein Buch muss ja rein. Und wie gesagt, ich mag Narnia ja auch. In Talos gibt es ja auch viele Anspielungen auf Narnia.
Und bei Momo von Michael Ende aus den 70ern, und ich finde, das ist so ein, keine Ahnung, mich gab es in den 70ern noch nicht, aber ich finde es schlüssig, dass das aus den 70ern kommt. Interessant auch, dass du sagst, einmal als Kind und einmal als Erwachsene lesen, weil das sagen viele zu diesem Buch. Und ich habe es nur als Erwachsene gelesen. Also Momo ist dieses, jetzt wirklich wahnsinnig grob, ne? Steigt mir nicht aufs Dach, Literaturkenner da draußen. Ist ein kleines Mädchen, das kann gut zuhören. Die Menschen um sie herum, steckt sie mit ihrer Fantasie an. Alles ist so irgendwie schön und inspiriert um sie rum. Und dann kommen graue Herren von einer Zeitsparkasse, die den Leuten ihre Zeit stehlen, weswegen die Leute dann vergessen, im Jetzt zu leben und zu genießen, was schön ist. Und da sagen viele dazu, als Kind nimmt man es ganz anders wahr als Erwachsener. Und ich habe das Buch, ich hatte das ganz lange auf meiner schlechtes Gewissen, muss ich mal lesen, ist so ein Klassikerliste. Und dann habe ich es irgendwann gelesen, mir hat es jetzt nicht so viel, es Spaß, also ist nicht
bitte?
So mein. Ich habe gedacht so, ah ja, ich habe es verstanden, aber irgendwie kommen noch 300 Seiten. Oh Gott, das tut mir so leid.
Machen wir einfach schnell weiter.
Wir machen einfach weiter. Die Märchen der Gebrüder Grimm kennen wir ja alle, glaube ich. Da müssen wir ja. Die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht genauer erklären. Ansonsten schreibt uns eine Mail ins Studio. Das war Fuck, Marry, Kill, Verkehren, Vermählen, Vernichten. Ein großer Themenbereich, über den ich unbedingt mit dir sprechen möchte. Du bist online unfassbar präsent. Also ich kenne dich hauptsächlich über Instagram, aber du streamst auch viel auf Twitch, wie du alleine oder mit anderen Videogames spielst, glaube ich. Ich bin keine Twitcherin, ich kann das nur so aus der Ferne beobachten und ganz verstehe ich Twitch auch noch nicht. Aber was ich besonders schön finde, ist auch die Idee mit dem Coworking-Stream, wo man quasi parallel mit dir von Homeoffice zu Homeoffice arbeiten kann.
Genau.
Und dann gibt es dich auch noch auf YouTube und man kann dir auf Patreon folgen. Lass uns das unbedingt mal ein bisschen aufdröseln. War das schon immer dein Ding, online so sichtbar zu sein oder bist du da eher reingerutscht? Wie ist das entstanden?
Ich bin da sehr stark reingerutscht. Ich habe 2010 meinen ersten Roman veröffentlicht, damals noch unter meinem bürgerlichen Namen, wie es so schön heißt. Und habe mir dann damals gedacht, okay, wie bringe ich dieses Buch denn an die Leute? Und habe mich dem Internet zugewandt, habe eine Plattform gefunden für Schreibende, habe einen eigenen Blog gestartet, dann kam die Facebook-Seite, denn damals gab es noch Facebook so richtig, es gab noch kein Instagram so wirklich und irgendwie ging das dann immer weiter. Ich habe dann irgendwann mit YouTube angefangen, dann bin ich von YouTube zu Twitch gewechselt, weil ich gemerkt habe, Livestreaming liegt mir mehr, das macht mir mehr Freude und es war schon immer so ein, ich bin von Plattform zu Plattform quasi mitgezogen, weil Social-Media-Plattformen sich ja auch sehr stark verändern. Auf Instagram ist es jetzt gerade das Thema, dass viel mehr Videos ausgespielt werden als Bilder, weswegen sehr viele Leute irgendwie von Instagram Abstand nehmen. Ja, ich war eigentlich schon immer auf Social-Media aktiv, aber immer mit dem Hintergedanken, meine Bücher irgendwie sichtbar zu machen.
Ist das was, was Autorinnen heute machen müssen? Also ist das für dich Job? Oder könntest du das auch lassen und deine Kollegin?
Ich glaube, man muss es nicht machen, weil es gibt einfach viel zu viele Gegenbeispiele. Gerade wenn man in die Bestsellerlisten schaut von Büchern, von Leuten, die überhaupt nicht auf Social Media aktiv sind. Die haben teilweise nicht mal einen Twitter-Account. Also ich glaube, wenn wir heute draufschauen würden, würden die ersten 10 hätten wahrscheinlich keinen entsprechend Online-Auftritt, es sei denn, Sebastian Fitzek steht immer noch / wieder drauf. Der ist natürlich online sehr aktiv. aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man machen muss. Ich glaube, es ist etwas, was ich persönlich machen muss, weil das einfach etwas ist, was mir sehr gut liegt und ich dadurch deutlich mehr Bücher einfach verkaufe. Ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, wären es sehr, sehr, sehr viel weniger. Was aber natürlich auch daran liegt, dass ich Fantasy schreibe und die Fantastik in Deutschland jetzt keinen so großen Marktanteil mehr hat.
Was mich total wundert, ehrlich gesagt. Also, oder? Also, oder bin ich spinnig?
Nee, es wundert mich tatsächlich weniger dadurch, dass die Fantastik in der allgemeinen Popkultur so gewachsen ist und es wirklich sehr, sehr viele Sachen mittlerweile gibt, die sehr breit anerkannt sind. Ne? Also, wenn man früher überlegt, Fantasy war halt irgendwie Herr der Ringe und es hatten nur Nerds gelesen, überspitzt gesagt. Dann kam irgendwie der Film, dann kam die große Potter-Welle, dann gibt es jetzt den Witcher, Game of Thrones. Also die Fantastik ist schon in der breiten Masse angekommen, aber das heißt auch, es gibt viel mehr Angebot. Leute, die früher vielleicht eher den Witcher gelesen haben, können sich jetzt stundenlang mit Videospielen irgendwie in diese Welt flüchten ist so ein falsches Wort, aber in dieser Welt sein. Und ich glaube, dadurch, dass die Fantastik so populär geworden ist, gibt es viel mehr Eskapismusmöglichkeiten in der Richtung. Und das Buch wird als Medium dann halt nicht mehr so gebraucht, in Anführungszeichen. Ich male sie in die Luft mit meinen Fingern. Wie früher, ne? Wenn man früher hatte man das nicht. Da hatte man irgendwie sehr, sehr wenig Fantasy-Filme. So eine Serie wie Carnival Row wäre irgendwie vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen. Und das ist heute anders. Und generell konkurriert das Buch ja immer mehr mit Unterhaltungsmedien. Das ist ja etwas, was die Buchbranche schon sehr, sehr lange umtreibt. Und dadurch, dass gerade die Fantastik so auf dem Vormarsch war, auf Netflix, Amazon Prime, die haben ja alle große Fantasy-Serien oder Filme produziert.
Ja.
Wundert es mich wenig, dass da die Fantasy im Buchbereich sehr schnell drunter gelitten hat.
Ach, das ist ja eine interessante Perspektive, die hatte ich noch gar nicht, weil ich habe gedacht, irgendwie um mich rum ist so viel Fantasy-Fantastik, das interessiert doch wahnsinnig viele Leute. Ein Satz noch zu Twitch. Wer Twitch nicht kennt, ist eine Livestreaming-Plattform, wo also, hauptsächlich, ich glaube, es groß wurde, ist, da konnte man Leuten beim Videospielen zugucken. Und das sind einfach Livestreams. YouTube kann auch Livestreams, aber bei Twitch geht es um Livestreams und da kann man auch Leuten Geld spenden und sowas. Aber eine wichtige Plattform ist noch Patreon. Das ist eine Plattform, ich würde sagen, ja, wahrscheinlich sagt man für Content Creator, die man abonnieren kann. Entweder einfach so, um sie zu unterstützen, weil man sie zum Beispiel von Social Media Plattformen kennt oder eben um zusätzlichen Content zu bekommen. Also Videos, die sonst nirgendwo veröffentlicht werden oder Podcast-Folgen oder sowas. Ich kenne das zum Beispiel auch von einer Künstlerin, die regelmäßig Videos mit Anleitungen zum Aquarellmalen postet. Es gibt noch andere Plattformen, die so oder so ähnlich funktionieren wie Steady oder Ko-fi oder Skillshare, wie sie nicht alle heißen. Und ich habe gesehen, dass du da Dinge anbietest wie eine Kurzgeschichte im Monat, gestrichene Szenen oder sogar einen ganzen Schreibkurs. Und ich stelle mir vor, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist. Welchen Stellenwert hat denn Patreon bei dir?
Einen sehr hohen. Also tatsächlich lebe ich von Patreon. Ich könnte von meinen Büchern nicht leben. Das heißt, ich lebe von Patreon und von der Unterstützung der Leute, die irgendwie sagen, ich finde das, was du machst, super cool. Zeitlich gesehen ist es schon Aufwand, aber im Vergleich zu den Büchern sehr, sehr gering. Mhm. Also ich investiere einen Großteil meiner Zeit ins Bücherschreiben, verdiene aber deutlich mehr über Patreon, in das ich viel weniger Zeit investiere. Wobei die Leute mich eben auf Patreon unterstützen, damit ich die Zeit habe, diese Bücher zu schreiben. Mhm. Weil sonst hätte ich einen Stundenlohn von, weiß ich nicht, 50 Cent oder so. Das wäre sehr traurig. Und vor allem nicht machbar. Ne? Also ich habe ja sehr lange neben dem Vollzeitjob geschrieben. Und das war keine schöne Zeit, muss ich einfach sagen. Also mir hat der Job Spaß gemacht, mir hat das Schreiben Spaß gemacht, aber ich hatte dann auch nichts anderes mehr. So. Und da musste ich irgendwann einfach die Reißleine ziehen und ich bin sehr, sehr froh, dass es so geklappt hat.
Ich glaube, die meisten Leute stellen sich eigentlich vor, dass jemand, der regelmäßig Bücher rausbringt, auf denen auch dieser Bestseller-Button dann drauf ist, dass die davon leben können, weil wer, wenn nicht die? Aber offenbar ist es nicht so einfach.
Leider nein, leider gar nicht.
Oh, ist das mega deprimierend. Aber
Naja, die Sache ist, ich weiß nicht, ob das deprimierend ist, aber ich bin froh, dass es mittlerweile andere Möglichkeiten dafür gibt. Und natürlich würden wir uns alle wünschen, dass in der Buchbranche irgendwie mehr Gewinn drin wäre, damit die Kunstschaffenden davon leben können. Aber da muss man halt auch ganz klar sagen, die Buchbranche ist eine der wenigen Branchen, die seit Jahren ihre Preise nicht angepasst hat. Ein Taschenbuch kostet halt immer noch 9,99 Euro. So. Jetzt mittlerweile kommt es so langsam an. Vor allem, als dann in der Corona-Pandemie das Papier knapp wurde und man das wirklich einfach sonst nicht mehr hätte produzieren können, ohne Minus zu machen, wurden die Preise ein bisschen angezogen. Nichtsdestotrotz wurde da halt sehr, sehr lange irgendwie sich nicht dem Markt angepasst, was ich aber natürlich aus einer anderen Perspektive sehr begrüße, weil ich finde, Bücher sollten kein Luxusgut sein, sondern Bücher, Literatur sollte schon für jeden Menschen verfügbar sein. Aber dann natürlich die Frage, eigentlich sollte auch Schreiben für jeden Menschen möglich sein. Und aktuell ist es so, dass auch Schreiben und Veröffentlichen können ein absoluter Luxus ist, weil die Zeit zu haben, ein Buch zu schreiben, das ist krasser Luxus. So. Mhm. Ja, und auch wenn das jetzt ein bisschen deprimierend ist, ne, dass es im Literaturbetrieb eben so läuft, bin ich halt umso glücklicher über die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Also sei es jetzt Twitch oder Patreon, wo ich eben sagen kann, hey, ich schreibe super gerne Kurzgeschichten. Kurzgeschichten lassen sich aber auf dem deutschsprachigen Markt, vor allem in der Fantastik, noch schlechter vermarkten als Fantasy-Bücher. Ne? Also wann hast du zuletzt irgendwie eine Anthologie
auf dem Fantasy-Tisch in der Buchhandlung gesehen. Mhm. So. Und dann sagen zu können, hey, ich schreibe irgendwie sowieso jeden Monat eine Kurzgeschichte so für mich und ich kann die auf Patreon posten, ich kann die da wie in einem Blog quasi zur Verfügung stellen und die PDF hochladen und das EPUB hochladen und Leute können sich dann dort anmelden und zahlen monatlich eben einen gewissen Beitrag, je nachdem, was sie sehen wollen, eine gewisse Stufe. Also für die Kurzgeschichten beispielsweise sind das 5 € im Monat. Das heißt, man bekommt für die 5 € eine Kurzgeschichte. Ich mache einmal im Monat eine Lesung für die Leute auf Patreon. Online natürlich, also weil sonst wird es logistisch ein bisschen schwierig. Ich schreibe eigentlich einmal in der Woche so einen Tagebucheintrag, wo ich versuche, auch sichtbar zu machen, wie viel Arbeit hinter einem Buch steckt. Ne? Weil man sieht am Ende die 300 fertigen Seiten, aber halt nicht die 100 Seiten, die man geschrieben und wieder gelöscht hat. Mhm. Was ja auch viel Arbeitszeit ist. Oder man sieht irgendwie nicht die stundenlangen Meetings mit dem Verlag, wo über Kleinigkeiten auf dem Cover abgestimmt wird. Das ist ja alles Arbeit, unbezahlte Arbeit, ne? Die irgendwie geleistet werden muss. Und ich bin ganz froh, dass ich über Patreon eben einerseits die Möglichkeit habe, Sachen zu machen, die ich wirklich liebe, aber auch etwas dann dafür zurückzugeben, dass die Leute mich unterstützen und mir überhaupt erst ermöglichen, Kurzgeschichten zu schreiben. Weil wenn es Patreon nicht gäbe, dann würde ich halt die Bücher schreiben, für die ich zumindest ein bisschen Geld bekomme, statt die Kurzgeschichten, für die ich dann gar nichts kriege. Mhm. So. Deswegen bin ich da sehr, sehr froh. Und ich mache das jetzt auch schon sehr lange, seit 3 Jahren. Tatsächlich. Und es macht sehr viel Spaß. Und die Leute dort sind sehr, sehr nett.
Und wer zu den Leuten dort gehören will, der findet dich auf Patreon unter Liza Grimm. Oder
das klang jetzt ein bisschen wie Marketing, aber war gar nicht so gemeint.
Ach was, gehört auch dazu. Ja, oder auf Instagram oder einfach über Knauer. Ihr werdet die Bücher finden. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei, die zu lesen, wie ich das hatte. Vielen Dank, dass du da warst, Liza. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Es war
gemacht.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Tolle Spiele. Das mit den Büchern merke ich mir.
Ja. Das mit den Büchern?
Naja, das mit den, ich schmeiß was in den Vulkan, das hat mir am besten gefallen.
Ach so, ja, großartig. Deine Bücher werden in keinen Schicksalsberg reingeworfen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Gleichfalls, ciao.
Wer das liest, ist doof, ist ein Podcast von SWR 2 und SWR 3 in Zusammenarbeit mit Media Control. Das war die erste Folge Wer das liest, ist doof. Wir haben über Hinter den Spiegeln so kalt gesprochen, erschienen 2022, und über den 3. Band von Talus, Die Runen der Macht. Den gibt es seit dem 3. April beim Knauer Verlag. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist das hier eine Pilotfolge. Wenn ihr Lust habt, klickt in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung, auf die Umfrage, die wir euch gebaut haben, und gebt uns Feedback. Was hat euch gefallen? Was würdet ihr euch wünschen? Eure Eindrücke helfen uns auf jeden Fall weiter. Wer das liest, ist doof, ist ein Podcast von SWR 2 und SWR 3 in Zusammenarbeit mit Media Control. Das Sounddesign kommt von Nadja Lechner. Ich bin Henriette Schröers und wir hören uns bald wieder. Vielleicht.